Etwas Dunkles existiert in dieser Welt. In den Menschen. Seit Anbeginn dieser Zeit rätseln wir über Unerklärliches, Mysteriöses, Schreckliches, Dunkles. Wir fürchten uns. Ihr fürchtet euch. Manches kann durch Wissenschaft vielleicht erklärt werden, doch oft genug scheitern wir. Scheitert ihr. Wir tauchen heute in diese Welt des Mysteriösen ein. Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierung und findet einen Teil der Wahrheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes. Ich lade euch ganz recht herzlich dazu ein, meine Hand zu nehmen und mit mir durch den dunklen Wald an mysteriösen Fällen und Begebenheiten zu laufen. Aber wir wissen nicht, nehmen wir die Abzweigung Richtung Wahrheit oder nehmen wir die Abzweigung Richtung Lüge. Das ist etwas, was ich gemeinsam mit meinen Gästen herausfinden möchte und an alle Selbstständigen da draußen. Ich hoffe, eure Unternehmen schreiben schwarze Zahlen. Und ihr habt die dann in schwarzen Akten verraten. Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Aber herzlich willkommen an Anne und Christopher von dem Podcast Die Schwarze Akte.
Hallo.
Hallo, ich wollte gerade sagen, deine Einleitung war so schön mit dem Spaziergang durch den Wald, aber irgendwie ja. Nach hinten raus, naja. Aber wir freuen uns,
falsche Abzweigung
hier zu sein.
Genommen.
Ja.
Es muss, also es wäre nicht mein Podcast hier, wenn nicht etwas flacher Humor dann doch hin und wieder den Weg in das dichte Geäst der Mysterien finden würde. Und genau das ist auch der wichtige Punkt, den ich hier natürlich gerne vorweg gebe. Wir sprechen hier über sehr mysteriöse Fälle und Begebenheiten. Das heißt, man kann nie so ganz zu 100% sagen, wie denn was passiert ist. Die Fälle sind überdramatisiert und wir verändern auch Namen und Orte dementsprechend, damit ihr da im Bilde seid und im besten Fall nicht immer alles ganz knallhart für bare Münze nehmt, je nachdem, wie wir es dann natürlich aber auch auflösen. Ja, so ist das. Und unser erster Fall, der kommt heute vom Christopher, habe ich mir sagen lassen.
Richtig, genau. Und in diesem Fall geht es um ein sehr merkwürdiges Geständnis. Könnt ihr euch daran erinnern, wann ihr zum letzten Mal ein Geständnis abgelegt habt?
Puh. Lange Pause.
Ja, ist jetzt, ist natürlich, da darf ich aufgrund, hat mir mein Anwalt nicht dazu geraten.
Ihr könnt auch jetzt was gestehen, wenn ihr wollt.
Nein. Auch ein Geständnis, das hat man dann echt eher so im Alltag, wenn man irgendwas angestellt hat oder getan hat, wovon jemand anderes noch nichts weiß und dann der Person sagen muss, ey, du, ich hab versehentlich deine Katze in den Mixer gesteckt und dann habe ich auch noch versehentlich auf Start gedrückt und das tut mir alles schrecklich leid. Das kommt jetzt aber nicht so häufig vor. Also mir würde jetzt nichts einfallen auf die Schnelle, wann ich das letzte Mal wirklich ein größeres oder ein Geständnis ablegen musste.
Nee, mir auch nicht. Aber kennt ihr noch die Sendung, die TV-Sendung, Das Geständnis? Hieß die nicht so? Mit Alida Kuras, wo immer Leute hinter der Schattenwand waren, so ganz schlecht? Nee, sag kein
ich kann,
was.
Kann okay. mir, vorst- kann mir vorstellen, wie das aussehen soll, aber was ist in dieser Sendung passiert?
Na, Kedos, die Sendung hieß Das Geständnis. Was ja. glaubst du, ist in dieser Sendung passiert?
Vielleicht waren es ja Liebesgeständnisse und nee. Nicht irgendwas Schlimmes.
Nee, es war schon immer irgendwas mit Betrug, es wurde gelogen und sich dann doch entschuldigt am Ende. Aber Katze, das ist auch schon ganz sowas. Alt, also nicht schlimm, dass ihr das nicht mehr kennt. Aber nee, ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich zuletzt irgendwas gestanden hätte.
Das hört man deiner Stimme ja nicht ein, aber du bist natürlich eigentlich 56, deswegen.
Richtig, genau, ja.
Ja, völlig korrekt. Völlig korrekt. Und Christopher ist 14, hat aber dafür eine sehr tiefe Stimme. Ihr seid ein interessantes Duo.
Man weiß ja nicht, wie wir aussehen, ne? Deswegen ist es total nett, dass ja, das du endlich mal sagst, wie alt ja. wir sind. Also vielen
das,
Dank dafür.
Das fand ich sehr, als ich mich auf eurem Instagram umgesehen habe, da habe ich auch bemerkt, dass da die Leute natürlich noch nicht Bescheid wussten. Beziehungsweise wir hatten ja sogar den Fall, ich wusste ja auch nicht Bescheid, obwohl ich euch eigentlich kannte, weil mir nicht mehr gesagt wurde als ganz mysteriös Anne und Christopher. Da wusste ich natürlich nicht, hui.
Damit hast du uns jetzt ein Geständnis quasi erzwungen, wie alt wir tatsächlich sind.
Genau.
Aber in diesem Fall, über den wir heute sprechen, da geht es um ein ganz freiwilliges Geständnis. Und zwar eines in der Art, die die Polizei in Wiesbaden besonders gerne hört. Ein Mann, der einen Mord begeht und der sich dann bei der Polizei meldet. Persönlich. Mit einem vollwertigen Geständnis. Seine Hände und Kleidung sind sogar noch blutbefleckt. Der 43-jährige Hermann K. ist ehrlich verzweifelt. Er kann selbst nicht begreifen, was er gerade getan hat. In einem Streit hat er seine Freundin erschlagen. Er hat es nicht gewollt oder geplant. Er hat einfach die Nerven verloren. Mit einem Blumentopf hat er sie erschlagen und die Leiche in seiner Panik in eine Decke eingewickelt und in einem nahegelegenen Wald abgelegt. Zumindest behauptet er das. Auf dem Weg zurück nach Hause sei ihm dann aber richtig klar geworden, was da gerade passiert war. Und er habe direkt den Weg zur Polizei eingeschlagen. Mit diesen Schuldgefühlen wolle er nicht leben. In seinem Auto findet man weitere Blutspuren. Hermann K. erklärt, dass seine Freundin durch eine Wunde am Kopf große Mengen an Blut verloren hat. Bereitwillig führt er die Polizei dahin, wo er die Leiche abgelegt hatte. Er zeigt ihnen die Strecke, die er von seinem Haus zum Wald zurückgelegt hatte. Nur knapp 10 Minuten sind das mit dem Auto. Dann hätte er sie im Schutz der Dunkelheit aus dem Auto ausgeladen und einige 100 Meter in den Wald hineingeschleift. Dort habe er sie abgelegt und sei zurück zu seinem Auto gelaufen. Hermann K. führt die Polizei zu dem Weg, den er nur eine Stunde zuvor mit seiner toten Freundin in den Armen entlang gelaufen ist. Er erinnert sich an jedes Detail, weiß genau, wo er hingeht. Aber als die Gruppe an dem Ort ankommt, wo er behauptet, seine Freundin abgelegt zu haben, dann ist da nichts. Am Boden entdeckt man zwar noch ein paar Blutspuren, aber keine in eine Decke eingewickelte Leiche. Hermann K. kann sich das nicht erklären. Er hat sie genau an diesem Ort abgelegt. Da ist er sich ganz sicher. Und er ist sich auch sicher, dass sie tot war. Sie haben nicht mehr geatmet und auch keinen Puls gehabt. Die Polizei sucht die Umgebung ab und findet einige 100 Meter weiter eine blutbefleckte Decke. Hermann K. behauptet, das sei die Decke, in der er die Leiche eingewickelt habe. Die Leiche selbst bleibt verschwunden. Die Polizisten fordern Verstärkung an und das gesamte Waldgebiet wird abgesucht. Außerdem werden alle im Umkreis gelegenen Krankenhäuser informiert. Sollte die Frau doch nicht tot gewesen sein, dann ist sie vielleicht im Wald aufgewacht und hat sich Hilfe gesucht. Aber die Suchaktion, die bis zum nächsten Morgen andauert, bleibt erfolglos. Auch die Krankenhäuser haben keine Frau mit schlimmer Kopfverletzung aufgenommen. Hermann K. ist vollkommen verwirrt. Und auch die Polizei ist überfordert. Tja, Mord ohne Leiche, aber volles Geständnis. Das klingt ziemlich komisch, oder?
Ja, ich habe das direkt kommen sehen im Aufbau der Geschichte, dass die Leiche sich da nicht mehr befindet. Und meine Vermutung geht auch eigentlich gleich in die logischste Richtung, nämlich, dass er da doch nicht richtig das Ganze erkannt und beurteilt hat und sie ohnmächtig bzw. noch am Leben war. Abseits von der Ohnmacht hätte es aber auch so sein können, dass sie sich da so ein bisschen totgestellt hat, weil sie bemerkt hat, okay, bei dem brennen irgendwie die Sicherungen durch. Deswegen halte ich mal irgendwie den Atem an und ich sag mal so, einen Puls kann man auch mal schlecht fühlen, gerade in Hektik oder sowas. Beziehungsweise es gibt ja selbst Leute, die ihren Puls irgendwie verdecken können oder wie auch immer. Ich vermute jetzt mal nicht, dass sie da stark drin versiert war. Aber das ist meine bisherige Vermutung.
Aber warum hat sie dann nicht um Hilfe geschrien, sondern eher sich dafür entschieden, sich totzustellen?
Na, weil sie dann, wie sie es ja dann vielleicht auch gemacht hat, sauberer abhauen konnte, ohne dass er sie irgendwie nochmal packt oder ihr nochmal weitere Sachen antut.
Aber da wäre mir das Risiko viel zu groß, dass er noch weiter austickt und zum Beispiel ein Messer holt und das würde sie ja beim vollen Bewusstsein mitkriegen.
Ich weiß nicht, ob du uns gerade auf so eine falsche Frage
kommst. Ich will nur deine Geschichte weiterspinnen.
Ich will erst mal hören, was Anne dazu zu sagen hat. Sie ist ja hier mein Partner in Crime quasi.
Genau, deswegen schließe ich mich deiner Meinung, deiner Theorie auch an. Ich glaube auch, dass sie sich einfach totgestellt hat. Und Hermann K. scheint mir auch an sich ein, ich sag mal, normaler Typ zu sein. Also kein Mörder, ne, weil er ist ja auch zur Polizei gegangen und hat das Geständnis abgelegt. Das heißt, der hat schon gecheckt, dass er da irgendwie einen Fehler begangen hat. Und in seiner Hektik, in seiner Aufregung voller Adrenalin konnte er dann wahrscheinlich den Puls nicht fühlen, ne, und hat nicht gemerkt oder hat gedacht so, scheiße, jetzt habe ich die hier irgendwie umgebracht und war gar nicht mehr darauf sensibilisiert, wirklich zu schauen, ist sie denn tot oder ist sie noch am Leben? Und ich habe auch eine Geschichte zu dem Argument oder zu der Frage, die du, Kedos, gerade entgegengebracht hast, nämlich warum sie sich totstellt und nicht losschreit. Der letzte Fall, über den wir gesprochen haben, über John Wayne Gacy, Pogo, den Killer-Clown, der hat ganz viele Männer umgebracht und hat sie dann in seinem Haus, in seinem Keller verscharrt. Und ein Opfer ist ihm damals davongekommen sozusagen, weil der sich auch nicht gewehrt hat. Weil der das einfach hat über sich ergehen lassen. Und wahrscheinlich war der Mörder dann irgendwann, davon nicht befriedigt, ne, dass sich das Opfer einfach nicht gewehrt hat, weil er daran seinen Spaß gefunden hätte und hat ihn dann gehen lassen. Also in dem Fall gab es dann so für den Mann, ich weiß nicht, ob man von einem glücklichen Ende sprechen kann, aber der kam da lebend wieder raus. Also das ist gar
das
nicht so
unwahrscheinlich. Das glaube ich schon eine Weile. Dass das, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Taktik ist, irgendwie, wenn man sich immer so, jetzt mal irgendwie das Beispiel, was ich neulich hatte, eben im Zuge von Halloween, wenn man mal wieder in den Video-Channels drüber gestolpert ist, die Saw-Filme, da dachte ich mir immer, da wäre ja wirklich der ganze Aspekt irgendwie wäre ja weg, wenn man einfach nichts macht, wenn man irgendwie nicht mitmacht, also klar, bei den Saw-Filmen wäre es dann so, dass man dementsprechend drauf geht. Das sind ja irgendwelche für die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen, die es nicht kennen. In den Filmen geht es kurz gesagt darum, dass man in einer Falle aufwacht, zum Beispiel irgendwie mit einer Bärenfalle, die man um den Kopf hat. Und dann muss man irgendwas Grausames tun, um diese Falle zu lösen. Ansonsten löst sie sich aus in einem Zeitlimit. Ist so ein bisschen wie ein Escape Room in du stirbst halt, wenn du ihn nicht schaffst. deswegen habe ich mir auch schon mal neulich so die Sache gestellt, ja gut, wenn man da einfach nur nichts machen würde und wie du das gerade auch bei deinem Beispiel mit dem Clownkiller meintest und dadurch so diesen ganzen Aspekt des Tötens rausnimmst, aber wir sprechen ja hier von einem Mord, der nicht aus böser Absicht passiert ist oder zumindest wird das so behauptet, aber trotzdem ist das natürlich, wenn plötzlich jemand so auf dich losgeht und du keine Chance siehst, da körperlich was zu tun, weil du schon Schlag abbekommen hast, dann würde ich wahrscheinlich auch eher gucken, dass ich einfach so tue, als wäre ich halt schon weg und als gibt es keinen Grund, nochmal weiter auf mich einzuhauen.
Dann schauen wir doch mal, wie es weitergeht und ob eure Ideen jetzt noch mit der Fortsetzung Bestand haben oder ob ihr sie nochmal überdenken wollt. In der folgenden Woche wird noch weiter nach einer Leiche gesucht, aber man gibt schnell auf. In dem relativ beschaulichen Waldgebiet gibt es keine Leiche. Da ist sich die Polizei zu 100% sicher. Die Polizei zweifelt an der Geschichte von Hermann K. Aber Untersuchungen ergeben, dass das Blut an seiner Kleidung und im Auto eindeutig menschliches Blut ist. Jemand muss sehr stark geblutet haben. So stark, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese Person noch lebt. Es muss also irgendwo eine Leiche geben. Und nachdem Hermann K.'s Freundin nach dem vermeintlichen Streit nicht mehr gesehen wurde, ist es wahrscheinlich, dass es sich dabei um sie handelt. Die einzige Frage ist, wo ist die Leiche? Hat das eure Sicht auf den Fall nochmal verändert?
Nicht so ganz. Also, es hat nochmal ein paar andere Wege aufgemacht. Wenn sie gestorben ist. Also mal angenommen, sie hat da schon so stark geblutet, ist dann aber irgendwie nochmal hochgekommen, weil die Decke wurde ja auch entfernt von diesem Ort gefunden. Außer er ist da irgendwie schon so fertig im Kopf, dass er das auch nicht mehr richtig einschätzen konnte. Das ist halt das Problem. Wir wissen nicht, in was für einem Geisteszustand befindet er sich denn eigentlich wirklich. So, ist das ein großer Schock oder ist es vielleicht doch nur so eine Cover-Up-Story, dass er sagt, ja, der wäre eine Leiche, aber eigentlich hat er sie doch irgendwo anders, dass er irgendwie wieder rauskommt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass seine Variante stimmt, dann hätte man ja, wenn sie so einen hohen Blutverlust gehabt hätte, zumindest irgendwo noch eine Leiche gefunden, weil sie gar nicht so weit gekommen wäre. Das heißt, sie wäre irgendwo in diesem Wald dann irgendwann entkommen. endgültig zusammengeklappt und da hätte eine Leiche da sein müssen. Die Alternative ist, dass sie das alles so krass schockiert hat. Ich meine, wenn da auch dein Freund, mit dem du zusammen bist und all sowas, dass sie einfach in einer völligen großen Handlung agierte und danach auch gesagt hat, okay, jetzt hau ich komplett ab. So, und sich und gar nichts mehr damit zu tun haben wollte. Was dann aber komisch wäre, weil mir dann eigentlich, wenn ein Mensch zu solchen Tendenzen neigt, egal ob aus Versehen oder nicht, ist es natürlich Käse. So, und dann würde man das ja auch eigentlich wollen, dass das dementsprechend juristisch und von der Polizei aus behandelt wird.
Ja, merkwürdig an der Geschichte ist ja immer noch, warum er sofort zur Polizei geht und ein Geständnis ablegt, ne? Und sämtliche Details erzählt, ne, bis zum Ende, aber dann die Leiche fehlt. Also das bringe ich noch in keinen richtigen Zusammenhang, so diese beiden Stränge sozusagen. Also meine Ansicht hat sich auch nicht geändert. Ich glaube nach wie vor, dass das so passiert sein könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin schon mal so gesagt habe, aber ich glaube, dass das so passiert ist und dass es keine Leiche gibt, sondern die Frau da in irgendeiner Form rauskam, aber zu große Angst hat, sich da jetzt irgendwo zu zeigen. Und ich meine, man weiß ja nicht, ob sie vielleicht zu ihrer Familie gegangen ist und dort Zuflucht gesucht hat. Vielleicht gab es da ja auch einen Arzt in der Familie, ne? Das war jetzt alles nicht Teil deiner Geschichte. Und dass sie öffentliche Krankenhäuser zum Beispiel gemieden hat. Also ich glaube, die Geschichte ist so passiert.
Wie sieht's bei dir aus, Dominik? Ja oder nein?
Ich schwank mega. Ich war gerade erstmal auch so, ach nee, eigentlich sind mir das zu viele Verworrenheiten, die nicht so ganz zusammenpassen. Vor allem irritiert mich auch dieser enorme Fokus, den die Geschichte kurzzeitig auf die ganzen Details hatte. Also es wurde ja wirklich sehr stark betont, dass der Hermann eben genau weiß, wo er langgelaufen ist und genau irgendwie jede Ecke. Und das wirkt dann eher wieder so wie etwas, was einen auf eine andere Fährte leitet.
Auf der anderen Seite wurde ja auch gesagt, dass dieses Waldgebiet sehr klein ist. Also da ist ja sehr wahrscheinlich, dass er auch genau weiß, wenn das nicht so viele Wege sind, wo er hingelaufen ist.
Ja, natürlich, natürlich. Ich würde aber schon auch sagen, das ist was in wahrscheinlich leicht abgeänderter Form, aber was so passieren könnte. Das klingt so wie eine Geschichte, die einfach dadurch, wenn sie noch in der Lage war zu gehen, und das war sie ja offensichtlich, dann war sie auch in der Lage, das dann vielleicht noch so hinzubekommen, dass sie wirklich erstmal aus dem Radius dieser Ermittlungen verschwindet. Und dann war sie vielleicht so schockiert und traumatisiert, dass sie da erstmal nicht die Kraft aufgebracht hat, das jetzt irgendwie noch mit der Polizei oder in einem Krankenhaus oder sonst was besprechen zu müssen.
Also auch dieser Fall ist erfunden. Nein, andersrum. Ja. Der ist wahr, sagst du.
Der Fall ist wahr, so,
genau.
So,
ich hab mich schon fast versprochen. Der Fall ist nämlich tatsächlich erfunden. Er ist nie so passiert. Die ganze Geschichte hat nicht mal einen wahren Kern. Nichts davon ist null. Nada niente.
Sehr gute Redaktionsarbeit hier.
Ja, ich hatte echt zwischendurch, meine Zwischenintuition war kurz, ja, wie gesagt, zu viel irgendwie, passt nicht so ganz zusammen, aber man dachte sich dann schon so, ja, gut, das wird schon mal irgendwann vielleicht irgendwo so passiert sein, in irgendeinem kleinen, süßen amerikanischen Dorf oder sowas. Das klang nach so einer Episode, die irgendwie stattgefunden hätte können. Ach Mann, ey.
Nee, das, überhaupt nicht. Der Punkt
sehr gut.
Geht an die Redaktion.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Redaktion. Ja, da gibt's dann am Wochenende mal wieder einen extra Riegel aus dem Snackbär, ohne die 50 Cent reinschmeißen zu müssen oder sowas in die Richtung. Das war echt, also sehr gut auf die falsche Fährte geleitet. Ich bin gespannt, ob sich das so weiterzieht oder ob wir jetzt einen realen Fall haben. Ihr habt vielleicht auch schon bemerkt an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass es sehr wohl im Verlaufe der Folgen, da versuchen wir auch darauf zu achten, dass kein Muster ausmachbar ist. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, ach guck mal, der Fall war, dann muss der nächste unbedingt falsch sein und der nächste wieder wahr oder sowas. Sondern es kann auch sehr gut vorkommen, dass wir Folgen haben, in denen vielleicht alles wahr oder alles falsch ist oder es unterschiedlich liegt. Deswegen, da sollte sich eigentlich nichts rausarbeiten lassen. Also wissen wir auch noch nichts über den Fall von der Anne.
Ja, bevor ich euch da nähere Infos verrate, zu euch erstmal die Frage, fahrt ihr gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
Also gerne ist übertrieben.
Ist ein dehnbarer Begriff in diesem Fall. Ja.
Es zählt nicht zu meinen Hobbys, sagen wir es so. Aber es ist ja unvermeidbar, wenn du in einer großen Stadt wohnst, dass du mal mit den Öffis hin und her fahren musst, weil Auto sich in der Regel einfach nicht lohnt, weil du genauso lange nach einem Parkplatz suchen musst, wie du ja mit den Öffis durch die Gegend fährst. Dementsprechend, es ist ein notwendiges Übel und man kann sich die Zeit gut vertreiben, aber gerne würde ich jetzt nicht als Begriff dafür verwenden.
Also ich liebe das richtige Bahnfahren in Regionalzügen, ICEs und ICEs und sowas. Das mache ich auch wirklich lieber als Autofahren. Ich bin allgemein nicht so der Autonah, sage ich jetzt mal. Und sehe das dann auch eher mal als Notwendigkeit an. Und natürlich ist gerade heutzutage auch der Klimagedanke natürlich sehr, sehr wichtig und vorrangig auch in vielen Teilen. Deswegen innerhalb der Stadt laufe ich eigentlich alles, was sich laufen lässt. Nutze tatsächlich auch ganz gerne mal die E-Scooter-Dinger, wenn es dann irgendwie mal sich anbietet. Aber jetzt irgendwie groß da ein Auto zu nutzen und dann halt in dem anderen Fall halt die normale Tram, Straßenbahn, wie auch immer. Aber es ist halt meistens, die könnte man schon noch schöner machen. Ja, die könnten schon noch ein bisschen schöner sein. Und natürlich, wenn sie rammelvoll sind irgendwie im Sommer und sowas. Und jetzt gerade heutzutage fühlt es sich dann auch eh immer noch mal ein bisschen extra komisch an, mit so vielen Leuten so sardinenmäßig da reingepackt zu sein. Also von gerne kann ich nur bei der eigentlichen ansprechen.
Ja, geht mir genauso. Christopher und ich, wir sind beide in Berlin und hier ist das schon super praktisch, ne, dass man die U- und S-Bahn und Busse und so weiter hat, weil es echt anstrengend ist, Parkplätze zu finden. Also das ist hier, wahrscheinlich ja, nicht nur hier, ne, auch in allen anderen Städten ein großes Problem, aber da hätte ich gar keinen Bock drauf, diese Zeit immer noch einzuplanen, einen Parkplatz zu suchen. Ich bin jetzt auch nicht der beste Einparker, muss man auch mal dazu sagen, aber
ich meine, was ja Dominik angesprochen hat, sind ja die E-Scooter. Also man hätte grundsätzlich tatsächlich die Möglichkeit, eine Alternative zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu finden. Ich habe es aber noch nie genutzt, weil mir das immer auch zu viel, ich will nicht sagen Aufwand ist, aber ich fühle mich dann auch nicht wohl, in Berlin auf der Straße unterwegs zu sein, weil viele Autos unterwegs sind, viele auch aggressiv fahren. Und das wäre jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich habe da Spaß dran und fühle mich da entspannt, wenn ich jetzt mit einem Roller durch Berlin fahre.
Also erstmal fährst du ja auf dem Fahrradweg, ne, mit dem Ding.
Ja.
Nee, ich meine diese hier so.
Ach, die richtigen.
Die richtigen, also nicht hier diese Tretteile, sondern na,
Ich meine tatsächlich die aussehen wie diese klassischen
wie eine Vespa,
früheren
so ungefähr.
City-Scooter. Ja, die meine ich, die Vespa habe ich noch nicht ausprobiert, die jetzt seit neuestem auch da sind. Also ich bin dann auch klassisch auf dem Fahrradweg unterwegs. Und wenn die Fahrradwege gut ausgebaut sind, dann funktioniert das auch ganz anständig. Mal schauen, was da die Zukunft noch so bringt. Jetzt bringt die Zukunft erstmal einen neuen Fall.
Genau, und der Fall heißt die Metro. Es ist ein regnerischer, grauer Herbstmorgen in Paris. Elea Badin hat ihren Regenschirm vergessen und so rennt sie die wenigen Meter zur Metrostation. Sie ist ungewöhnlich spät dran und dort angekommen erwischt sie gerade noch ihren üblichen Zug. Elea besitzt ein Monatsticket der ersten Klasse. Das können sich nicht viele Leute leisten und da sie in einem relativ armen Viertel wohnt, ist sie meistens die einzige Person, die an ihrem Halt in der ersten Klasse zusteigt. So auch an diesem Tag. Beim Einsteigen bemerkt Elea, dass sie heute sogar die einzige Person im ganzen Waggon ist. Sie schaut sich ein paar Mal nervös um, bevor sie sich an einem Sitzplatz am Fenster niederlässt und nach draußen in den dunklen Tunnel starrt. Sie hat nur zwei Stationen vor sich, bevor sie umsteigen muss. Jeden Morgen fährt sie dieselbe Strecke. Als die Bahn wieder in den Tunneln verschwindet, wird es dunkel im Abteil, aber nur für kurze Zeit. Die Entfernung zwischen den Haltestellen ist kurz und schon nach weniger als 2 Minuten erreicht man den nächsten Stopp. An der nächsten Station öffnen sich die Türen und Antoine, Maxime und Charles steigen in der ersten Klasse dazu. Die drei jungen Männer in Anzügen und Regenmänteln arbeiten alle für die gleiche Bank und sind auf dem Weg zur Arbeit. Sie sind noch müde und wollen sich gerade hinsetzen, als Antoine die zusammengesackte Frau am Fenster bemerkt. Zuerst glauben sie, es ginge ihr nicht gut und wollen fragen, ob sie Hilfe benötigt. Aber als man sie anspricht, reagiert sie nicht. Das kommt ihnen dann doch komisch vor. Maxime geht schließlich zu ihr herüber und rüttelt sie an der Schulter. Keine Reaktion. Erst als er sie aufrichtet, bemerkt der Mann das Messer, das noch in ihrer Brust steckt. Die junge Frau ist tot. Schließlich ist es Charles, der die Polizei ruft. Der Metroverkehr wird sofort unterbrochen. Alle müssen die Bahn verlassen. Antoine, Maxime und Charles werden befragt, aber sie können nicht helfen. Sie haben ja nichts gesehen. Als sie eingestiegen sind, war die Frau bereits tot. Die drei dürfen also gehen. In den nächsten Wochen geht ihnen der Fall allerdings nicht mehr aus dem Kopf. Zeugen haben bestätigt, dass Elea die Einzige war, die an ihrer Station in den Waggon stieg. Auch an den Halten zuvor ist keiner in der ersten Klasse ein- oder ausgestiegen. Irgendwer oder irgendwas muss es geschafft haben, sich während der Fahrt Zugang zu ihrem Waggon zu verschaffen, sie zu ermorden und unbemerkt wieder zu verschwinden. Und das alles innerhalb von 90 Sekunden Fahrzeit zwischen den beiden Stationen. So viel erstmal zum aktuellen Stand. Was sind eure ersten Gedanken dazu?
Ich bin ja so ein kleines Trüffelschwein nach Fehlern, von denen ich denke, das kann irgendwie nicht stimmen. Und in dem Fall sind mir einige aufgefallen. Das erste kleine Alarmsignal war, dass sie ein Erste-Klasse-Ticket besitzt, allerdings in einem super armen Viertel wohnt. Das finde ich ungewöhnlich, denn entweder hat sie genügend Geld, würde ich sagen, dass sie auch in einem reicheren Viertel wohnen kann und leistet sich dann auch das Erste-Klasse-Ticket. Oder sie hat nicht viel Geld und es wäre ein komischer Luxus, den sie sich gönnt. Ja. Warum, wenn sie nicht viel Geld hat, nimmt sie ein Erste-Klasse-Ticket? Also wenn sie irgendwas Luxuriöses haben möchte, würde ich erstmal an was ganz anderes denken als an ein Erste-Klasse-Ticket der Metro.
Voll. Vor allem, weil es ja auch nicht so wirkte während der Geschichte, als wäre das an ihrer Station oder allgemein recht überfüllt. Und das ist wirklich, also das kennt man ja auch einfach, wenn man das auf sich selbst bezieht, ist, glaube ich, so das Letzte, wenn ich jetzt Geld wie Heu hätte, daran zu denken, mir jedes Mal irgendwie ein Erste-Klasse-Ticket oder so zu buchen, weil es doch meistens in der zweiten Klasse dann auch aussieht. Gerade für so eine kurze Fahrt, wo sie ja auch direkt wieder umsteigen muss, die ja dadurch eh schon eine gewisse Ungemütlichkeit erhält. Wenn das jetzt für einen 8-Stunden-Trip irgendwie ist oder irgendwie eine Fahrt von Berlin nach Stuttgart oder sowas, dann ist es vielleicht nochmal ein anderer Schnack. Aber das ist ein Punkt. Und mir sind auch Sachen aufgefallen, wo ich das Gefühl hatte, da ist die Geschichte eben auch sehr in so einem tendenziös überdramatisierten, also überdramatisieren natürlich alles, aber wo ich mir schon so dachte, die Redaktion, das Team hat uns mit dem ersten Fall eigentlich auf eine gute falsche Fährte geleitet, aber als es so kam, so dieses irgendwer oder irgendwas, so, ja, okay, Leute, da wird doch bestimmt ein Werwolf, war da irgendwo im Zugabteil. Ja, deswegen und auch dieser Fokus auf das Zwischendurch ist es dunkel. Also es wäre ein sehr schöner Horror-Kurzfilm bis zu dem Punkt hier. Aber da muss jetzt schon noch ganz gewaltig was nachkommen, dass ich da nochmal sage, der Fall ist so geschehen.
Ich fand auch, es wurde beschrieben, dass Elena auffällt, dass niemand in diesem Zug ist. Das ist ja rückblickend schwierig nachzuvollziehen, weil sie ja tot ist zu dem Zeitpunkt, als sie zum Fall wird, also dass das ein Teil der Geschichte ist, ist entweder dazu erfunden worden oder ist kann ja keiner wissen, dass sie da einsteigt und ihr fällt gerade auf, niemand ist da. Und auch, dass es da Zeugen gibt. Also wer bitte merkt sich, dass niemand im Zug ist und sie ist die Einzige, die aussteigt oder einsteigt? Ich glaube, dass niemand so ein genaues Auge darauf hat, wie viele Leute tatsächlich aus einer Tram ein- oder aussteigen.
Vor allem in Paris. Also, da ist schon viel los in der U-Bahn und in der Metro, deswegen.
Da muss was kommen, das mich jetzt überzeugt.
Ja, noch eine Frage vielleicht an euch. Was haltet ihr denn von den drei Männern, die dazugestiegen sind? Über die habt ihr jetzt gar nicht gesprochen.
Ja, also natürlich besteht, wenn man jetzt versucht, das realistisch zu betrachten, besteht natürlich die Möglichkeit, dass jemand aus der zweiten Klasse da irgendwie rübergekommen ist oder jemand ist heimlich hinter ihr gelaufen oder es waren doch die Männer, die da einfach nur eine Falschaussage getroffen haben, um irgendwie ihren Mord zu verdecken. Aber ich weiß jetzt auch nicht, also das ist natürlich schwierig, sich jetzt da reinzuversetzen, weil es da auch immer unterschiedliche Mördertypen gibt, aber irgendwie gerade in der Pariser Metro irgendwie Leute zu ermorden, das macht auch einfach nicht so viel Sinn.
Also die sind für deswegen mich auch eher einfach die Zeugen, die das entdeckt haben.
Ich würde
die
ausklammern.
Und ich habe tatsächlich überlegt, wenn es einen Mörder gibt, dann wäre das für mich entweder der Schaffner oder jemand, der da Tickets kontrolliert, weil der ja nicht als Fahrgast durchgeht und deswegen nicht auffällt. Oder wie wäre es, wenn tatsächlich in dem Moment, in dem der Zug eingefahren ist, niemand im Abteil war, weil sich jemand in der Toilette zum Beispiel versteckt hat und dann erst rausgekommen ist, als der Zug gefahren ist.
Aber gibt es in der Metro von Paris eine Toilette?
Ich war noch nie in Paris.
Sind die vielleicht, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, also in London ist es ja zum Beispiel auch schon in der Tube so, dass man ohne Ticket gar nicht erst reinkommt. Ne? Deswegen gibt es da ja, glaube ich, keine kontrollierenden Schaffner, sondern du hast halt davor eben diese Schranken.
Aber wenn der Fall vor 50 Jahren gespielt hat?
Ja, gut, stimmt, natürlich. Da sind wir dann natürlich wieder woanders unterwegs. Aber ich glaube, Toiletten gab es in Straßenbahnen allgemein.
Das glaube ich nicht. Nee.
Das ist wegrationalisiert.
Okay, ich glaube, es wird Zeit, dass ihr das Ende der Geschichte hört. Ja. Denn zwei Wochen nach dem Mord haben die Ermittlungen ergeben, dass Elea zum Zeitpunkt ihres Todes wohl als Spionin gearbeitet hat. Gerade soll sie in einem besonders brisanten Fall tätig gewesen sein. Undercover hat sie eine der Polizei bekannte terroristische Organisation ausspioniert. Man ermittelt in diese Richtung, findet aber keine Beweise. Wer auch immer der Täter ist, er hat keine Spuren hinterlassen und bei ihren Ermittlungen stößt die Polizei auf mehr Fragen als Antworten. Noch nie hat es einen solchen Fall in den Pariser Verkehrsbetrieben gegeben. Es ist einer der mysteriösesten Fälle dieser Zeit. Ende der Geschichte. Was glaubt ihr, liebe Mystery-Freunde? Wahr oder ausgedacht?
Das ist so ein cheap way out.
Ja, genau mein Gefühl.
War eine Spionin.
Kann man immer bringen, funktioniert immer irgendwie.
Ist sowas, was man nicht versteht, weil wer kennt schon einen Spion oder wer ist schon ein Spion?
Macht es schön mysteriös.
Ja, macht es schön mysteriös. Also ich lasse da jetzt, ich lasse in mir gerade keine weiteren Überlegungen zu und
du versperrst dich vor sämtlichen Theorien.
Das hat mich zwar beim ersten Fall natürlich in die andere Richtung schon so ein bisschen den imaginären Punkt gekostet, aber doch, also bin ich nicht bei, fühle ich nicht, ich spüre es nicht.
Ich überlege gerade, in welcher Zeit es Sinn machen würde, dass Frankreich starke Spionageaktivität hatte. Also eigentlich kommen da für mich nur die beiden Weltkriege in Frage, wo ich das einordnen würde. Und wer wäre dann so, dass er in der Metro auf diese Spionin wartet, es schafft? Also das ist ja ein super Zufall. Du musst es ja hinkriegen, dass kein anderer in der Metro ist, damit du nicht gesehen wirst. Und du hast ja diese Frau im Visier und beschattest sie in irgendeiner Form. Also da ist für mich so viel Zufall mit dabei, dass ich glaube, dass der letzte Satz, den du vorgelesen hast, Anne, tatsächlich der wahre ist. Nämlich, so ein Fall ist in der französischen Metro in Paris noch nie passiert.
Und warum solltest du auch als Spionin in einem armen Viertel leben und dann als eine der wenigen Personen in diesem armen Viertel die ganze Zeit das erste Klasse-Ticket nutzen, was halt wahnsinnig auffällig ist einfach nur, wenn du, ach ja, das ist die, die übrigens, wir können uns ja alle kaum irgendwie die Hand im Mund leisten, aber irgendwie sie hier fährt immer schön mit der ersten Klasse, wo sie dann eigentlich auch noch ein deutlich leichter ersichtliches Ziel ist, also als
direkt ins Außenministerium auch noch öffentlich, genau, Vordereingang.
Als Spion möchtest du ja eigentlich Portier so gut wie möglich in der Masse untergehen, deswegen, das passt für mich nicht so zusammen.
Guter Punkt.
Also Christopher, du sagst, der Fall stimmt nicht.
Ist nie passiert.
Okay, Kedos, was glaubst du? Auch nicht, ja?
Ich sage auch, der Fall stimmt nicht.
Dann muss ich euch beide leider enttäuschen, denn diese Geschichte ist wahr.
Ist wirklich wahr?
Sie ist wirklich wahr und du lagst auch mit deiner Vermutung, was die Weltkriege betrifft, richtig? Denn diese Geschichte orientiert sich an dem Mord an Letizia Thurot in der Pariser Metro 1937. Genau, lagst du auf jeden Fall schon mal ganz richtig. Denn sie war die einzige Person im Erste-Klasse-Abteil der Metro, als sie die Station verließ. Als der Zug 90 Sekunden später den nächsten Halt erreichte, fand man sie tot in ihrem Sitz vor. Denn sie war erstochen worden. Es gibt mehrere Theorien, wer sie getötet haben könnte. Zum einen soll sie mehrere Liebhaber gehabt haben, die Polizei verdächtigte. Und zum anderen soll Letizia als Spionin gearbeitet haben. 1937 soll sie gerade eine rechte Terrororganisation überwacht haben. Der Fall wurde mit Beginn des Zweiten Weltkrieges fallen gelassen und ist bis heute nicht gelöst. Letizia Thurot war die erste Person, die jemals in einer Pariser Metro getötet wurde. Ihr lagt also beide falsch.
Mist.
Och Mann, ey, das ist heute reite ich aber auch wirklich immer in die falsche Richtung, aber mit Anlauf. Aber es ist halt jetzt natürlich, der Kontrast kam jetzt nicht mehr vor. Wahrscheinlich war es dann doch irgendwie so die reiche, schöne Spionin, die da in einem tollen Pariser Penthouse mit dem Erste-Klasse-Ticket morgens schön rumgefahren, abends wurde dann das Nachtleben unsicher gemacht und zwischendrin die Welt gerettet. Das klingt zwar alles auch so ein bisschen wie aus einem James-Bond-Streifen, aber Mann.
Also einen ja, Fall gut. haben wir ja noch, ne? Eine letzte Chance gibt's.
Ja, aber bei dem kann ich ja nichts mehr.
Du bist raus hier.
Ich bin einfach raus. Ich habe mich erfolgreich diskreditiert in der heutigen Episode. Aber auch das gehört eben mal dazu. Das zeigt ja allein, dass wir heute wirklich sehr starke Fälle haben, die sehr stark in die unterschiedlichen Richtungen führen können. Und ich bin gespannt, ob ich euch beide hier jetzt auch noch mal aufs Glatteis führen kann, ob unser dritter Fall denn wahr oder falsch ist. Und zwar habe ich eine Frage, die gerne mal auf einer WG-Party nach dem ein oder anderen Bier gestellt wird oder wenn N24, NTV oder sonst ein Dokusender läuft. Nämlich, glaubt ihr an Aliens?
Nein.
Nö.
Ja, die Bitte Antwort was? Kam schnell, ja. ne?
Du schaust so verwirrt, Dominik. Als ob du erwartet ja. hättest, dass wir sagen, ja klar, und hier und da gibt es den ja. Beweis. Und ist das tatsächlich, also wenn man so eine Frage stellt, erwartet man, dass jemand sagt, na sicher, Aliens gibt's und deswegen?
Vielleicht argumentiere ich dazu sehr aus meiner Warte raus und wahrscheinlich wünsche ich es mir auch eher, weil ich alles so rund um Weltraum und um die unendlichen Weiten vor allem da draußen fürchterlich interessant finde und allein wegen der bloßen Größe von dem, was wir noch nicht wissen können und auch all den Erkenntnissen, die dann hier und da mal kommen, also allein Hinweise auf Wasser, allein in unserem Sonnensystem gibt es ja auch ganz aktuelle Entwicklungen, dass allein solche Aspekte da kann ich mir nicht die Aussage zumuten, dass ich das komplett ausschließen kann.
Oder sagen wir das so, ne, dass da draußen vielleicht irgendwas Höheres existiert. Das glaube ich schon. Aber wenn
das muss
man
ja
so,
nichts Höheres sein.
Ne, wenn man so von diesem klassischen außerirdischen Leben spricht, dann kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen.
Mit dem wir kommunizieren können genau. und jemand sucht nach okay. anderem Leben, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass da irgendwann ein UFO kommt und plötzlich wissen wir, es gibt Menschen auf dem Mars oder sonst irgendwo. Das ist mehr
also wenn ihr davon ausgeht, dann nicht. Aber ich sag ja mal, man könnte ja jetzt auch schon ein Alien eben definieren, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Bakterium allein schon auf einem anderen Planeten wahrnehmen würden. Das wäre rein nach weitgesprochener Definition ja auch schon außerirdisches Leben.
Also dass man irgendwo mal eine lebende Zelle findet, das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wobei ich dann überlegen würde, oh, jetzt bin ich aber in Fahrwassern, in denen ich mich gar nicht mehr auskenne, ob denn auf anderen Planeten auch die irdische Physik noch gilt. Also aus unserem Verständnis heraus braucht man ja Sauerstoff, Wasser etc., um leben zu können. Ob es auf anderen Planeten in ganz anderen Galaxien sich nicht vielleicht das so entwickelt hat, dass es tatsächlich was wir Zellen nennen könnten, die auch mit anderen Bedingungen klarkommen. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm.
Okay, also weil es gibt tatsächlich, das meine ich mit den aktuellen Entwicklungen, es gibt ja immer mal wieder Gespräche über eben Wasser. Ich glaube, es ist diese, da, ich kann jetzt auch nur ein wenig aus meinem Halbwissen rausplaudern, aber eben aus zugeeisten Seen eben auf dem Mars. Und wir hatten auch erst kürzlich tatsächlich eine Entwicklung auf der Venus, wo, glaube ich, eine Schwefelsäure oder ein bestimmtes Gas gefunden wurde in den Wolken, was man sich bisher noch nicht anders erklären könnte, als dass da eben tatsächlich ein mikroskopisches Leben eben diesen Stoff produziert. Deswegen wollte ich da kurz noch so ein bisschen mit einhaken. Das ist jetzt wahrscheinlich alles fürchterlich vage und jegliche Menschen, die hier irgendwie auch nur im Ansatz Richtung Weltraum arbeiten, schlagen sich wahrscheinlich gerade unisono die Hände vor den Kopf. Aber ich glaube so halbwegs, ihr googelt danach bitte einfach alle. Also auch ihr beide danach einfach nochmal googeln.
Machen wir auf jeden Fall.
Dann hat man die Erklärung dazu. Aber deswegen wollte ich das noch kurz etwas eingrenzen. Aber deswegen so, ihr seid auf dem Stand, intelligentes Leben, das jetzt wirklich so mit dem UFO rangeflogen kommt, das ist Quatsch.
Gibt's nicht.
Okay, interessant. Interessant, dass da auch der Titel unseres Falles lautet, der Ufologe. Australien, Ende der 1970er Jahre. Peter M. ist ein junger, aufgeweckter Mann, gerade mal 20 Jahre alt. Er lebt ein ganz normales Leben, hat guten Kontakt zu seinen Eltern, eine glückliche Beziehung mit seiner Freundin. Nur Peters Interessen sind teilweise etwas sonderbar, gar außergewöhnlich. P. Peter interessiert sich für außerirdische Lebensformen, für UFOs und Co. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass da draußen in den Weiten des Weltalls fremde, unbekannte und noch unentdeckte Lebensformen herumschwirren. Peter glaubt daran, dass UFOs die Erde passieren. Daher liegt es nicht allzu fern, dass auch Peter die Erde von der Luft aus sehen möchte. Der 20-Jährige ist Pilot. Seinen großen Traum, Profipilot zu werden, muss er jedoch an den Nagel hängen. Er fiel durch verschiedene Prüfungen, bekam Absagen von der Air Force. Er ist allerdings Mitglied einer privaten Ausbildungseinheit für Piloten und hat hier die Erlaubnis, Privatmaschinen zu fliegen. So auch an diesem angenehmen Oktoberabend, als er sich für einen Übungsflug in die Luft begibt, um für etwa 90 Minuten über das Meer zu streifen. Nach einigen Minuten Flugzeit meldet sich Peter erstmals beim zuständigen Luftfahrtkontrollzentrum. "Ich bin in 5000 Fuß Höhe. Welchen Flugverkehr gibt es hier an meiner Position?" will er wissen. Im Zentrum liegen keine Informationen zu einer weiteren Maschine in Peters Flugbahn vor. Doch Peter ist überzeugt, da ist etwas, eine große Maschine. Den genauen Maschinentyp kann er nicht erkennen oder ausmachen. Im Kontrollzentrum kann man ihm nicht helfen. Noch immer liegen dort keine Informationen vor. Was haltet ihr bisher von Peters Flug?
Also, mein erster Gedanke war, ich glaube, das passiert immer mal wieder, dass Dinge auf einem Radar auftauchen, in einem Flugtower, die man sich nicht erklären kann. Vielleicht, weil die Maschinen nicht richtig funktionieren, vielleicht, weil irgendwas reflektiert. Und auch andersrum kann ich mir vorstellen, irgendwas sieht man im Himmel und andersrum kann das nicht auf dem Radar gesehen werden. Und dann habe ich ein bisschen weitergedacht. Ich habe nämlich überlegt, okay, wer könnte denn dieser Typ sein? Und habe gedacht, könnte es nicht sein, dass dieser Pilot dieses UFO sieht, das sich keiner erklären kann. Er landet wieder und ist so von diesem UFO fasziniert, dass er eine Sekte gründet, das mit seinem Glauben verbindet. Und diese Person ist L. Ron Hubbard, der Gründer der Scientology-Kirche, die ja in ihren Statuten hat, dass irgendwann irgendwo ein Raumschiff kommt und die Auserwählten von der Erde erlöst. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das sein Sinneserlebnis war, von dem er gesagt hat, jetzt macht das alles für mich Sinn, ich schreibe noch meine eigene Bibel.
Ich bin ganz begeistert von dieser Idee.
Ich auch.
Sehr weit gegriffen.
Das ist sehr weit gegriffen, aber das hast du jetzt so schön vorgetragen. Leider konntet ihr das nicht sehen, aber Christopher hatte auch...
Meine Augen glänzen gerade.
Deine Augen haben gestrahlt, geglänzt. Ich möchte das jetzt auch fast glauben, was du da erzählt hast.
Ja, muss Dominik einmal die Geschichte kurz weitererzählen, damit ich das nochmal so bestätigen kann.
Absoluter Volltreffer. Schauen wir mal, ob der weitere Teil der Geschichte das bestätigen oder noch unterstreichen kann. Das Flugobjekt fliegt immer und immer wieder über ihn hinweg. "Die spielen ein Spiel mit mir", gibt Peter durch. Dann stockt Peter und stellt entsetzt fest, das Objekt fliegt nicht, es schwebt. Und es ist auch kein normales Passagier- oder Frachtflugzeug, sondern sieht anders aus. Eigenartig, fremd. So etwas hat er noch nie gesehen. Peter erhascht einen weiteren Blick auf das schwebende Flugobjekt. Ist das etwa ein UFO? So oder so ähnlich könnte eines aussehen. Das weiß Peter natürlich aus seinen Recherchen. Und plötzlich ist Peter nicht mehr zu hören. Ein metallisches, befremdliches Geräusch erfüllt die Leitung, bevor sie nach wenigen Sekunden komplett gekappt wird. Von Peter und seinem Privatflugzeug fehlt seitdem jede Spur. Dann gründet Peter Scientology.
Ja, das Ende passt natürlich nicht mehr ganz zu L. Ron Hubbard, aber das könnte ja auch ein redaktioneller Kniff sein, um uns auf eine falsche Fährte zu bringen. Ich finde meine Geschichte nach wie vor passend.
Ich finde die auch super, ja.
Also statt er ist nicht mehr aufgetaucht, landet er halt wieder ganz normal und erzählt seinen Freunden von seinem Erlebnis. Und dieser Pilotenverein, diese private Ausbildungsakademie, die ist total hin und weg. Und daraus entwickelt sich eine Gruppe, die sagt, es gibt Aliens, es gibt UFOs, du hast da was gesehen. Und wir müssen das jetzt dem Rest der Menschheit auch erzählen. Was natürlich so Verschwörungstheorien enorm befeuert, wenn jetzt Peter in dem Fall durch die Gegend fliegen würde und ein UFO sieht und tatsächlich sagen, so offizielle Stationen, nee, gibt's nicht, haben wir nicht gesehen, du bildest dir was ein. Das würde für mich sehr zu so einer Sekte passen.
Also so grundsätzlich, ne, wenn man einmalig irgendwas sieht und das nicht so richtig erklären kann oder beschreiben kann, was man da vielleicht gerade gesehen hat, dann kann ich schon nachvollziehen, dass Leute sagen, hey, ich habe ein UFO gesehen, ne, oder irgendwas, was in diese Richtung geht. Aber Kedos, du hast ja erzählt, dass dieses unbekannte Flugobjekt öfter zu sehen war, richtig? Also nicht nur einmal, sondern mehrmals gesichtet wurde.
Er hat es gesehen, okay, nach unserer Geschichte her. Es hat so ein bisschen mit ihm gespielt, wie er es ausgedrückt hat. Stimmt, also es ist immer und immer wieder über ihn hinweggeflogen.
Geschwebt, ne? Genau. Es ist schwierig, ne? Dadurch, dass wir ja die Eingangsfrage beide hier einstimmig mit Nein beantwortet haben, dass wir nicht an Aliens, unbekanntes Leben woanders oder dann auch einhergehend Flugobjekte glauben, glaube ich da persönlich nicht dran. Aber ich kann schon verstehen, wenn andere Leute glauben, sowas gesehen zu haben. Was das dann letztendlich war, ist nochmal eine andere Frage. Aber nichtsdestotrotz möchte ich an Christophers Geschichte glauben. Ich finde die so gut. Ich möchte, dass die wahr ist, bitte.
Die passt tatsächlich. Ich glaube, die entscheidende Frage ist tatsächlich, stimmt das, dass er mit seinem Flugzeug nie wieder gesehen wurde? Ich glaube, das ist so der Knackpunkt. Denn wenn er nie wieder gesehen wurde, also das ist jetzt so, ja, das spinne ich mir jetzt zusammen, weil die Geschichte muss man ja irgendwie erzählen können. Und also die Frage ist, woher weiß man Peters Gedanken und Peters Aussagen, wenn er nie wieder gesehen wurde?
Er hat ja kommuniziert währenddessen. Es gab ja Funksprüche.
Es überzeugt mich aber ehrlich gesagt nicht so ganz, weil der Tower ja gesagt hat, es gibt kein UFO und du bildest dir das vielleicht nur ein und dann verschwindet plötzlich ein Flugzeug und niemand investigiert, wie nennt man das auf Deutsch, Investigation, ermittelt weiter, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Deswegen bin ich nach wie vor auf dem Punkt, Peter ist wieder zurück auf die Erde gekommen und eigentlich ist es inspiriert durch L. Ron Hubbard.
Okay, also glaubt ihr jetzt daran, dass es wahr oder falsch ist?
Ich sage, es ist wahr.
Es ist wahr.
Also ich möchte sagen, dass die Geschichte, die du vorgetragen hast, nicht stimmt. Dann haben wir hier auch noch mal einen kleinen Spannungsbogen am Ende. Aber ich würde mir wünschen, insgeheim, dass sie wahr ist. Aber ich sag falsch.
Okay, okay. Also ich sag mal so, eine Person unter euch hat richtig geraten. Das ist ja logisch, allerdings aus den falschen Gründen. Über diesen wahren Fall wird sehr viel berichtet. Er ist als Wallentich-Zwischenfall bekannt. Ob es sich aber wirklich um Aliens handelte, ist unklar. Der Pilot Frederick Wallentich, 20 Jahre alt, verschwand am 21. Oktober 1978 spurlos, nachdem er von einem Übungsflug mit seiner Cessna 182 vom Moorabbin Airport bei Melbourne in Australien nie zurückkehrte. Die Umstände seines Verschwindens gehören zu den größten Mysterien der Luftfahrtgeschichte. Frederick Wallentich war überzeugt, dass die Erde regelmäßig von UFOs besucht wird. Sein Flug mit der Flugnummer VH-DSJ Delta Sierra Juliet startete um 18.19 Uhr. Gegen 19.06 Uhr meldete Wallentich sich bei der Luftkontrolle. Melbourne, hier ist Delta Sierra Juliet. Gibt es bekannten Flugverkehr in der Höhe von 5000 Fuß? Der Luftkontrolle war kein Verkehr bekannt. 19.06 Uhr, 26 Sekunden. Delta Sierra Juliet. Es scheint ein großes Flugzeug auf 5000 Fuß zu geben. Aussagen zum Flugzeugtyp konnte er auf Nachfrage nicht treffen. Kurze Zeit später meldete er, Melbourne, hier ist Delta Sierra Juliet. Das Flugzeug ist gerade über mich hinweggeflogen. Und Melbourne, es kommt mir vor, als spiele es eine Art Spiel. Es ist nun schon 2-3 Mal über mich hinweggeflogen. Die Geschwindigkeit konnte ich nicht feststellen. Und es hat eine längliche Form. Kann nicht mehr dazu sagen, es ist zu schnell. Jetzt ist es gerade vor mir. Es hat ein grünes Licht und etwas Metallisches. Es glänzt außen. Und die Maschine stottert. Und, Melbourne, die merkwürdige Maschine schwebt wieder über mir. Es ist kein Flugzeug. Es schwebt. Ein metallisches Geräusch war im Mikro zu hören. Danach verschwanden Pilot und Maschine. Kurze Zeit später leitete man eine Suche ein, doch das Flugzeug und der Pilot tauchten nie wieder auf. Der Fall ist bis heute ungeklärt. 1983 wurde ein Metallstück, das zu einer Cessna 182 gehört, gefunden. Es gibt viele Verschwörungstheorien zu diesem mysteriösen Fall. Oh, das war eine lange Aufklärung hier mit ganz vielen Delta Sierra. Juliet, ist es. Und ich möchte kurz Worte, bevor wir noch eine kleine Nachbesprechung machen, an unsere möglichen außerirdischen Overlords richten. Die beiden haben es nicht so gemeint, dass sie nicht an euch glauben. Ich kümmere mich um die, es ist in Ordnung. Ich bürge für Anne und Christopher in diesem Fall. Ja, ist wirklich, also vor allem auch mit den ganzen Funksprüchen kann man das so richtig so ein bisschen nachempfinden, wie das vielleicht gewesen sein muss. Aber das ist natürlich das Verrückte, ist, dass es jemanden trifft, der davon überzeugt war, dass es UFOs gibt. Oder dass die Erde regelmäßig von UFOs besucht wird.
Da muss doch auch der Tower denken, da spielt jemand ein Spiel mit mir. Also wenn jemand ständig solche Funksprüche an den Tower sendet und sagt, unbekanntes Flugobjekt, keine Ahnung, und dann plötzlich gar nichts mehr sich sendet, dann müssen die ja auch denken, da spielt uns jemand gerade einen Streich.
Ja, die hatten nicht den besten Tag wahrscheinlich im Job. Ja.
Nee, das ist bestimmt auch mit vielen Überstunden gesegnet worden.
Ja, vor allem, dass er dann halt einfach komplett verschwunden ist und das mit diesem metallischen Geräusch. Also ein wirklich sehr interessanter Fall, aber wer weiß, woran es vielleicht gelegen hat. Gerade so 1978 ist ja die Technik dann zur Auswertung vielleicht auch einfach noch nicht so weit gewesen, dass man da alles irgendwie ausschließen oder im Nachhinein so sich anschauen konnte, vor allem, wenn man halt das Flugzeug nicht gefunden hat.
Aber Anne, lässt das dich jetzt deine Position überdenken?
Nee, nicht so wirklich, ehrlich gesagt.
Nee, auch wenn ich
jetzt habe ich, hab ich gerade ein gutes Wort eingelegt. Vor euch.
Doch, natürlich. Ich habe meine Meinung komplett geändert.
Anne ist schuld, Overlords. Nehmt sie zuerst.
Mehr möchte ich dazu lieber nicht sagen.
Ja, also ihr da draußen, ihr habt auch wirklich eine gute Position schon inne, dadurch, dass ihr diesen Podcast so fleißig hört bei den außerirdischen Overlords, ich bedanke mich nochmal in aller Ausführlichkeit bei der schwarzen Akte in Form von Christopher und Anne. Es hat mir große, große Freude bereitet. Leider ist das hier auch unsere letzte gemeinsame Folge. Erstmal möchte ich hoffentlich hinzufügen. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut. Ich finde, ihr habt sehr, sehr schön immer in alle möglichen Richtungen seid ausgeflogen und habt euren Theorien freien Lauf gelassen und häufig war es ja sogar was man sich wirklich vorstellen konnte oder dann in ähnlicher Manier nahe dran war. Ich hätte das mit der Scientology-Geschichte auch wirklich spannend.
Das wäre mal ein Zufall, wenn man da die richtige Antwort trifft.
Ja. Ja. Das wäre wirklich ein krasser Volltreffer gewesen. Wir sehen uns hoffentlich am nächsten Montag wieder. Ihr wisst es ja, immer am Montag gibt es eine neue Folge Mystery Crimes hier auf Fio. Ich bedanke mich ein letztes Mal. Mein Name ist Dominik oder auch einfach nur Kedos. Heute mache ich es mal umgedreht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder in die Welt der mysteriösen Fälle hinabgeht. Dankeschön und tschüssi.
Tschüss.
Ciao.
Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.